Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Die Restaurants, die Cafés haben Ausfälle, Hotels sind ohne Gäste, Branchen wie Autoindustrie oder Messen, Kultur wie Kino, Theater, Clubs. Die Corona-Krise betrifft ganz viele. Wir schauen heute im Update-Podcast auf die Sexarbeit. Prostituierte, die dürfen nämlich weiterhin nicht arbeiten. Und die Sprecherin des Bundesverbandes Sexuelle und Erotische Dienstleistungen sagt:
Sicherlich ist bei uns die Ansteckungsgefahr etwas höher als, was weiß ich, bei Ihnen im Radio. Aber wir haben ein Hygienekonzept ausgearbeitet mit den Gesundheitsämtern zusammen und wir haben tatsächlich herausgefunden, es geht.
Okay, aber wie? Das gleich hier in dieser Podcast-Episode. Außerdem Thema im Update, die Analyse von Abwasser in den Klärwerken, um Corona in bestimmten Regionen aufzuspüren. Eine echte Detektivarbeit. Abwasserproben sollen also dabei helfen, die Dunkelziffer der Corona-Infizierten zu erfassen und auch ein Frühwarnsystem zu installieren. Das hört ihr hier bei uns. Hallo, Rahel Klein aus dem Update-Team, die ist auch dabei.
Hallo.
Wir sind ein gemischtes Team, Frau und Mann, unsere Chefs bei Nova auch, eine Frau, ein Mann. Wir haben es immer geahnt, so läuft es einfach besser bei der Arbeit, oder? Wenn nicht nur Männer in den Top-Jobs sind.
So, es ist nicht nur aus meiner ganz persönlichen Meinung besser für die Stimmung, sondern eine neue Studie hat herausgefunden, dass die Unternehmen, wo der Frauenanteil höher ist, ganz offensichtlich auch profitabler sind.
Auch das ist Thema hier in diesem Podcast des Updates vom 19. Mai 2020. Dankeschön fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Die Vollbremse in vielen Bereichen unseres Lebens, damit sich das SARS-2-Coronavirus nicht weiter ausbreitet, hat ja einige Branchen härter getroffen als andere. Clubs, Kinos, Gastro, bezahlter Sex auch. Und die Sexarbeit ist ein Bereich, bei dem die Maßnahmen nicht gelockert werden. Prostitution ist nach wie vor nicht erlaubt. Und eine Gruppe von Bundestagsabgeordneten von CDU, CSU und SPD will, dass das auch so bleibt. Die haben nämlich einen entsprechenden Brief an die Regierungschefs und Chefinnen der Bundesländer geschickt. Sie befürchten nämlich weitere Infektionsherde, wenn da gelockert wird. Über diesen Brief und wie es mit Sexarbeit in Deutschland weitergehen könnte, sprechen wir mit Johanna Weber, politische Sprecherin des Berufsverbandes Sexuelle und Erotische Dienstleistungen. Guten Tag, Frau Weber.
Ja, schönen guten Tag.
Was sagen Sie zu der Forderung der Bundestagsabgeordneten, die Corona-Maßnahmen für Prostitution nicht aufzuheben?
Ja, was soll ich dazu sagen? Ich finde, Corona ist ein Zeitpunkt, um sehr wohl um Notstände in gewissen Branchen nachzudenken. Aber die Branche abzuschaffen durch die Hintertür, halte ich für ganz schlecht.
Aber haben die Abgeordneten nicht auf der einen Seite recht, dass sie sagen, hohe Ansteckungsgefahr für Sexarbeiter, Sexarbeiterinnen und dann natürlich auch die Kunden und die Kundinnen?
Sicherlich ist bei uns die Ansteckungsgefahr etwas höher als, was weiß ich, bei Ihnen im Radio. Aber wir haben ein Hygienekonzept ausgearbeitet mit den Gesundheitsämtern zusammen. Und wir haben tatsächlich herausgefunden, es geht. Natürlich ist Sex mit Mundschutz nicht so spannend und Abstandsregeln mit zwischen den Köpfen und so weiter, aber das geht. Und es geht den Bundestagsabgeordneten eigentlich überhaupt nicht darum, dass wir die Hygieneregeln nicht einhalten, sondern sie wollen, wie gesagt, durch die Hintertür die Prostitution abschaffen und nutzen das jetzt nur als Mittel zum Zweck.
Lassen Sie uns mal über das Hygienekonzept genauer sprechen. Also kein Oralsex steht da zum Beispiel drin. Oder während der Dienstleistung eine Unterarmlänge Abstand zwischen den Köpfen, haben Sie auch gerade schon gesagt. Beim Sex im Whirlpool darf die Maske nicht nass werden. Ist das denn realistisch, dass das auch wirklich so ablaufen kann in einer entsprechenden Situation?
Ja, ich denke schon, dass es realistisch ist, weil auch die Kollegen sehr, sehr großes Interesse daran haben, dass sicher gearbeitet wird. Und im Moment ist es auch so, dass die Kunden halt sehr, sehr große Bereitschaft haben, sich auch an diese Regeln zu halten. Es ist genau im Restaurant, das hätten wir uns vor einem halben Jahr auch nicht vorstellen können, dass wir da brav 1,5 Meter Abstand in der Schlange stehen mit Mundschutz und warten, bis wir dann irgendwie am Platz geleitet werden. Aber das geht und die Leute machen das ja auch.
In dem Konzept steht auch drin, dass wenn der Kunde, die Kundin sich weigert, die Regelungen einzuhalten, dann soll es keinen Sex geben. Viele Prostituierte haben, wie sie in ihrer Pressemitteilung schreiben, keine Rücklagen. Die müssen jetzt dringend wieder Geld verdienen. Haben die den Spielraum, sowas dann auch durchzusetzen?
Das ist immer die Frage. Wir reden jetzt von denen, die, sagen wir mal, unter normalen Umständen der Arbeit nachgehen. Die, die überhaupt gar keinen Spielraum haben, die arbeiten jetzt auch schon illegal.
Was hören Sie von denen?
dass die Situation ganz schrecklich finden, weil die Preise werden tatsächlich sogar gedrückt in dieser Zeit. Also die Kunden sagen, wieso, ich gehe ja jetzt hier auch ein Risiko ein, musst du auch mit dem Preis runtergehen oder ich verpfeife dich, was natürlich Quatsch ist, weil er selber sich ja auch strafbar macht, aber es ist kein angenehmes Arbeiten.
In welchem Zeitrahmen würden Sie sich wünschen, dass Ihre Arbeit wieder langsam hochgefahren wird, unter Auflagen?
Also ich denke, dass man sich ganz vernünftig hinsetzen kann und gucken kann, wie kann man auch bei unserer Branche ein Stufenkonzept machen. So zum Beispiel als erstes die erotischen Massagen wieder öffnen, weil da sagen sogar die Gesundheitsämter, dass da aus Corona-Gründen eigentlich kein Unterschied zwischen einer nicht medizinischen und einer erotischen Massage befindet. Und dann würde ich sagen, Stufe 2 muss man gucken, ob es einzelne Aspekte der Sexarbeit geben kann, die schon wieder in Arbeit kommen oder ob man mit vernünftigen Konzepten ganz langsam die gesamte Branche wieder arbeiten lässt. Wie gesagt, mit ähnlichen Konzepten wie bei den Restaurants und den Baumärkten, nur mit halber Belegschaft und so weiter. Das machen wir alles mit, ist ja klar.
Wie geht's weiter mit der Sexarbeit in Deutschland? Johanna Weber war das vom Berufsverband Sexuelle und Erotische Dienstleistungen und sie wünscht sich unter Auflagen Lockerungen. Einige GroKo-Politiker sind dagegen und befürchten durch die Nähe zwischen Prostituierter und Freier neue Ansteckungen mit dem SARS-2-Coronavirus.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Leute, lasst uns mal in Kläranlagen nach diesem verdammten Virus suchen. So der Auftrag in rund 25 Kläranlagen deutschlandweit. Habt ihr vielleicht mitbekommen, dort soll das Abwasser untersucht werden, um herauszufinden, ob und wie sich das Coronavirus ausbreitet in verschiedenen Regionen. Ein Team des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung arbeitet da mit der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall zusammen und der TU Dresden. Und wir fragen uns, was passiert denn da genau? Das klären wir jetzt mit dem Wissenschaftsjournalisten Arndt Reuning. Arndt, was genau kann denn da im Wasser der Kläranlagen nachgewiesen werden?
Ja, Ralf, also grundsätzlich kann da eine ganze Menge an Zeugs drinstecken, was irgendwie mit der Gesundheit der Menschen zu tun hat. Also zum Beispiel Medikamente, denn die werden ja im Körper schlecht abgebaut. Ist ja auch der Sinn von Medikamenten, dass sie stabil sind. Die finden sich dort. Auch Drogen lassen sich teilweise nachweisen. Mhm. Es gibt da ein europaweites Messnetzwerk, SCORE nennt sich das. Die haben zum Beispiel entdeckt, in Frankfurt, da ist besonders viel Kokain im Abwasser. In Saarbrücken ist es eher Crystal Meth. Und im aktuellen Fall geht es eben um die Coronaviren, klar. Eine Forschergruppe aus den Niederlanden, aus der Nähe von Utrecht, die hatte da schon vor ein paar Wochen, Monaten mal gezeigt, dass das im Prinzip funktioniert, dass man Viren nachweisen kann im Abwasser von Kläranlagen. Die hatten damals nur 7 Städte und einen Flughafen. Und da haben sie dann das Erbgut von diesen Viren gesucht, also die RNA, und nachgewiesen dann mit der Standardmethode, die auch benutzt wird bei Menschen, um eben im Rachenabstrich dann das Erbgut nachzuweisen. Und in diesem deutschen Projekt, da soll das Ganze jetzt eben auf 20, 25 Kläranlagen übertragen werden.
Das, was dann da kontrolliert, analysiert wird von den Forschern, ist das Virus da noch infektiös? Nein.
Also so wie es aussieht, ist es schon dann nicht mehr infektiös, wenn es den Darm verlassen hat. Das war eine Untersuchung an Patienten aus diesem Münchner Cluster. Da war beteiligt Christian Drosten von der Charité. Das wurde auch ganz hochrangig publiziert vor ein paar Wochen in Nature. Anfang April war das. Und die hatten über Tage hinweg verfolgt, wo sich denn die Viren finden lassen bei Patienten. Also im Hals, in der Lunge, im Blut und eben auch im Stuhl. Und da haben sie gesehen, ja, wir finden da Viren, aber die sind nicht mehr infektiös. Und diese niederländische Gruppe, die ich gerade erwähnt habe, die haben gar nicht erst geschaut, ist da irgendwas, was noch krank machen könnte. Die haben einfach gesagt, wir schauen nach dem Erbgut, egal ob das in den Viren drin ist, ob das irgendwie frei in der Suppe da rumschwimmt. Hauptsache ist, wir wissen, es waren welche drin. Und das ist ja auch wichtig zu wissen für die Menschen, die in der Kläranlage arbeiten. Müssen sie sich irgendwie besonders schützen oder nicht? Aber wie gesagt, in diesem Fall ist das gar keine Frage. Das Zeugs ist harmlos.
Warum das Ganze? Also was haben wir davon, wenn wir wissen, dass im Abwasser dieses einen Klärwerks jetzt Reste des SARS-2-Coronavirus drin ist?
Also man könnte sich zwei Dinge vorstellen. Einerseits ein Frühwarnsystem, dass man eben ganz speziell nach dieser RNA des Virus fahndet, dass man täglich nachschaut und dann eben sehr schnell eine Information erhält, gibt es da möglicherweise Menschen in dieser Stadt, in der Kommune, die da angeschlossen ist, die sich jetzt wieder angesteckt haben. Also wenn das Niveau natürlich ganz niedrig ist. Und das ist eine Idee, die wurde auch schon von anderen Gruppen durchgeführt. Unter anderem gibt es ein System für Polio, also Kinderlähmung nannte man das ja mal. Da funktioniert das wohl ganz gut. Und auch andere Gruppen in der ganzen Welt, die schauen sich eben an, kann man Viren nachweisen im Abwasser? Da gibt es Gruppen in Schweden, in der Schweiz, in den USA. Und das Zweite wäre, dass man natürlich ein bisschen mehr lernt über die Dunkelziffer. Also wie viele Menschen sind denn schon infiziert, auch wenn sie vielleicht noch keine Symptome zeigen? Das ist ein bisschen schwieriger. Da will man ja nicht wissen, ist was drin überhaupt, sondern auch, wie viel ist drin. Und dann muss man noch so ein bisschen an Zusatzinfo haben. Also wie viele Haushalte sind denn da überhaupt angeschlossen? Wie sieht das aus? Wie viele Viren werden denn ausgeschieden vom Mensch? Ist das bei allen Menschen gleich? Und das sind noch Fragen, die alle so ein bisschen offen sind und geklärt werden müssen.
Das Ganze ist noch ein Pilotprojekt. Kann das eine Methode sein, um die Ausbreitung des Coronavirus besser zu kontrollieren?
Ja, schon, aber es gibt da immer noch einige Fragen, die geklärt werden müssen. Also im Moment gibt es ja sehr wenige Neuinfektionen. Das ist also eine ganz geringe Konzentration, falls überhaupt was drin sein sollte, die man nachweisen muss. Also stellt hohe Anforderungen an die Analytik und auch an die Probenaufbereitung. Eben weil so wenig Zeug drin ist, muss man das Ganze aufkonzentrieren. Und wenn es dann darum geht, daraus dann zu berechnen, wie viele Menschen denn das Virus haben, dann muss man natürlich noch mathematische Modelle haben. Und das Frühwarnsystem, wenn es darum geht, muss man wissen natürlich auch, die Inkubationszeit ist ungefähr 5 Tage. Und der Nachweis, naja, das wird so auch ungefähr 5 Tage dauern. Das heißt, wie sinnvoll ist das wirklich, wenn man dann vielleicht mit einem Tag Vorsprung das weiß, es gibt was.
Aber es ist zumindest eine Idee. Abwasseranalysen sollen dabei helfen, das Corona-Infektionsgeschehen nachzuverfolgen. Über diese Detektivarbeit in den Klärwerken, Wissenschaftsjournalist Arndt Reuning hier bei uns in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Schlecht gelaunter Unternehmenschef gibt Ansagen an den unter Druck stehenden Hauptabteilungsleiter weiter und der baut seinen Druck bei den einzelnen Abteilungsleitern ab, die das dann wieder weitergeben an die Mitarbeiter. Wenn da oben nur Männer sind, dann läuft's nicht. Und wenn ein einzelner Chef alle Entscheidungen alleine fällt, dann läuft's irgendwie auch nicht. Zusammen geht's besser und dann am besten divers aufgestellt in der Chefetage. Eine neue McKinsey-Studie hat gezeigt, wie ein Vorstand zusammengesetzt ist in einem Unternehmen. Das hat einen signifikanten Einfluss auf den Erfolg des Unternehmens. Rahel Klein aus unserem Deutschlandfunk Nova-Team hat sich das Ganze für uns angeschaut. Rahel, was genau hat die Studie denn rausgefunden?
Also kurz gesagt, je diverser ein Unternehmen in den Führungsebenen aufgestellt ist, also je mehr Frauen oder unterschiedliche kulturelle, ethnische Hintergründe im Vorstand oder in den direkten Ebenen darunter sind, desto profitabler ist ein Unternehmen. Es ist für ein Unternehmen also besser, wenn du nicht nur weiße Männer in den hohen Positionen hast, sage ich mal, wie es in vielen Unternehmen ja immer noch ist. In der aktuellen Studie heißt es, dass die Unternehmen mit dem höchsten Frauenanteil eine 25% höhere Wahrscheinlichkeit haben, überdurchschnittlich profitabel zu sein, als die Unternehmen, die nicht divers aufgestellt sind. Und bei der kulturellen Vielfalt ist die Wahrscheinlichkeit sogar um 36% höher.
Und wie haben die das genau gemessen?
Also die Studienautoren haben sich dafür Datensätze aus 15 unterschiedlichen Ländern und mehr als 1000 Großunternehmen angesehen. Darunter waren Firmen aus den USA, Großbritannien, Deutschland, Indien, Mexiko oder Nigeria. Und dann haben die sich öffentlich zugängliche Daten aus den Unternehmen angeschaut. Also zum Beispiel die Websites, die Jahresberichte und eben geguckt, wie hoch da der Frauenanteil in den Führungsetagen ist und die eben auch nach kultureller oder ethnischer Zugehörigkeit aufgeteilt. Ja, und dann haben sie sich angeschaut, welchen Umsatz haben die Unternehmen vor Abzug von Steuern und Zinsen gemacht. Und dabei muss man jetzt sagen, die Studie, die zeigt hier eine Korrelation, keine Kausalität. Das heißt, man kann nicht sagen, weil mehr Frauen im Unternehmen sind in den Führungspositionen, ist das Unternehmen erfolgreicher. Das hat die Studie nicht untersucht. Die zeigt nur, die Unternehmen, die mehr Frauen dort haben, mehr Diversität, die haben auch bessere Umsätze.
Okay, aber welche Gründe könnte es denn dafür geben, wenn die Studie sagt, da gibt es einen klaren Zusammenhang?
Also Julia Sperling von McKinsey sagt, die Gründe dafür könnten ganz klassisch damit zusammenhängen, wann eine gute Entscheidung für ein Unternehmen getroffen wird.
Das geschieht nun wieder umso wahrscheinlicher, je unterschiedlicher und breiter natürlich auch die Hintergründe derer sind, die in diesem Moment der Entscheidungsfindung im Raum zusammenkommen oder die zur Entscheidungsfindung hin befragt werden.
Eine gute Entscheidung zu treffen, dazu gehört, dich zu informieren und dir unterschiedliche Perspektiven anzuhören, sagt Julia Sperling. Und dafür musst du natürlich unterschiedliche Leute Vorbilder haben. Vielleicht mal so ein ganz plakatives Beispiel von mir. Wenn ein Unternehmen eine neue Modelinie für Frauen rausbringen will, dann liegt es ja auf der Hand, dass es gut ist, wenn Frauen da mitentscheiden, welche Schnitte die Röcke oder T-Shirts da haben sollten. Oder wenn dein Unternehmen auf dem asiatischen Markt erfolgreich sein will, dann wäre es sicherlich nicht schlecht, wenn auch Menschen mit asiatischem Background Entscheidungsprozesse mit beeinflussen.
Wenn man jetzt nochmal auf die Frauen schaut, könnte das auch damit zusammenhängen, dass Männer und Frauen unterschiedliche Führungsstile haben und dass man eben einfach beide auch braucht?
Das kann auf jeden Fall auch ein Grund sein, sagt auch Julia Sperling. Das haben sie nämlich auch schon mal in früheren Studien sich angeschaut.
Grundsätzlich sind Frauen häufiger beschrieben als fokussiert und interessiert an einer, was man partizipatorische Entscheidung, also gemeinschaftliche Entscheidung im Gemeinschaftsprozess nach anderen Meinungen fragend, an der Entwicklung ihrer Talente, ihrer Leute fokussiert und interessiert. Auf der anderen Seite, die größte Anzahl der befragten Männer oder der Einschätzungen über die Männer war tatsächlich eher ein kontrollierender Führungsstil, der auch eher auf die individuelle Entscheidung ausgemalt ist.
Es gibt natürlich immer Ausnahmen dabei, aber diese Tendenzen sind einfach sichtbar. Und diese Mischung aus beiden Führungsstilen scheint eben wichtig zu sein, damit ein Unternehmen profitabel ist. Frühere McKinsey-Studien haben dazu auch gezeigt, dass ein Unternehmen mindestens 3 Frauen in Führungsebenen braucht. Eine Frau reicht da nicht. In der aktuellen Studie hat man einen signifikanten Zusammenhang schon ab 10% Frauenanteil in der Top-Ebene gesehen. Wobei man jetzt bei dem Ganzen wirklich mal sagen muss, bei den über 1000 untersuchten Unternehmen war frauenanteilstechnisch richtig krass Luft noch nach oben. Das ändert sich alles nur sehr schleppend. 1/3 aller Unternehmen hatte keine Frau in ihrem Top-Management.
Und da sind wir schon bei der Diskussion, die es seit Jahren, fast Jahrzehnten gibt. Wäre eine Frauenquote nicht gut für alle Unternehmen, um die Unternehmen auch rentabler zu machen?
Ja gut, darüber kann man natürlich diskutieren, wobei Julia Sperling von McKinsey ganz klar sagt, es bringt nichts, wenn du als Unternehmen divers aufgestellt bist, die Leute aber nicht mit einbeziehst.
Wenn man denen nun aber nicht die Möglichkeit gibt, gehört zu werden, weil sie entweder ständig unterbrochen werden oder bei den relevanten Meetings nicht dabei sind oder nicht eingeladen werden, eine bestimmte Position dann im Vorstand oder im Aufsichtsrat auszuüben, dann hilft man sich damit natürlich gar nicht. Denn man hat zwar das Talent, also man kann einen Haken setzen und sagen, ja, abgehakt, Diversity habe ich mich drum gekümmert, aber wenn das dem Talent dann seine Stimme fehlt, hat man fürs Unternehmen wenig erreicht.
Ja, da geht es dann also auch wirklich um eine Unternehmenskultur und nicht nur um reine Zahlen.
Unternehmen, die in den Führungsebenen divers aufgestellt sind, sind finanziell erfolgreicher. Das zeigt eine neue Studie, die hat euch Rahel Klein aus dem Deutschlandfunk Nova-Team zusammengefasst.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Deutsche Grundrechte gelten auch im Ausland. Das klingt erstmal selbstverständlich, wurde aber heute das allererste Mal durch das Bundesverfassungsgericht so auch festgestellt. Und zwar hat der Bundesnachrichtendienst, der deutsche, ja quasi Auslandsgeheimdienst, bisher E-Mails, Textnachrichten und Telefonate überwacht und nach bestimmten Schlüsselworten gesucht. Daten von uns deutschen Staatsangehörigen wurden dabei aussortiert und nicht überwacht, zumindest offiziell. Aber Daten von Menschen aus dem Ausland im Ausland schon. Die werden anlasslos durchforstet. Und das ist verfassungswidrig, wie das Bundesverfassungsgericht heute geurteilt hat. Was bedeutet das jetzt? Darüber sprechen wir mit Gudula Geuter aus unserem Berliner Hauptstadtstudio. Gudula, uns darf der BND sowieso nicht ohne Anlass und richterlichen Beschluss überwachen, Ausländer jetzt auch nicht. Ist die Behörde damit arbeitslos?
Nein, das ist sie gar nicht. Es ist auch nicht diese Ausland-Ausland-Überwachung verfassungswidrig, sondern die Form, in der sie bisher geschehen ist oder vor allem die gesetzliche Grundlage, auf der sie bisher geschehen ist. Im Gegenteil, ist diese strategische Fernmeldekontrolle, wie das heißt, ist nicht verboten, sondern das Verfassungsgericht hat auch festgestellt, die Welt wird immer vernetzter, immer gefährlicher. Und gerade durch die Digitalisierung ist es auch immer nötiger, dagegen zu steuern. Und vor allem in echten Problemgegenden, in Risikogegenden kommt man irgendwie ohne solche Überwachung auch nicht rein. Also das geht weiterhin, aber mit Regeln.
Was soll sich dann jetzt bei der Überwachung durch den BND laut Bundesverfassungsgericht genau ändern?
Eine Sache ist super wichtig und klingt erstmal wahnsinnig langweilig. Vieles, was der BND jetzt schon macht, muss einfach ins Gesetz. Das heißt, der BND hat im Januar in der mündlichen Verhandlung vorgetragen, na ja, und das sagt ja die Dienstvorschrift so und so, dass wir das sowieso schon machen müssen. Und wir haben da eine interne Verwaltungsanweisung und im Übrigen ist das gängige Praxis und so weiter. Es steht nur nichts davon oder fast nichts davon im Gesetz. Und da hat eben jetzt das Bundesverfassungsgericht gesagt, das muss nicht nur der Gesetzgeber ins Gesetz geschrieben haben, sondern das muss auch kontrollierbar sein. Das muss nicht nur einfach der Bundesnachrichtendienst behaupten. So, wenn das alles stimmt, was der BND bisher gesagt hat, dass er schon tut, dann verändert sich vieles nicht, aber einiges auch schon. Also zum Beispiel muss klar gemacht werden, dass wirklich nur ein bestimmtes Volumen der Datenströme angezapft werden darf, damit eben keine Totalüberwachung stattfindet. Oder dass die Länder bestimmt werden müssen, dass insgesamt bestimmt werden muss, was warum kontrolliert wird. Und sehr wichtig, wenn man viel erfassen darf, dann muss man umso mehr kontrollieren, was weitergegeben wird. Das betrifft die Weitergabe an Strafverfolgungsinstanzen. Das heißt, man kann jetzt einfach nicht sagen, das betrifft irgendeinen Straftatbestand, der was mit Terror zu tun hat, weil die teilweise so weit sind, so weit ins Vorfeld verlagert worden sind, dass man wirklich sagen muss, hier gab es eine Gefährdung und da muss man dann irgendwie nochmal näher hingucken. Und bei anderen Geheimdiensten gelten auch viel strengere Regeln als bisher. Und vor allem, es muss eben im Ausgleich dafür, dass der wahnsinnig breit hinschauen darf auf der einen Seite, der Dienst eine Kontrolle geben, die wirklich den Namen verdient und die muss wirklich ausgebaut werden.
Dass das Ganze überhaupt aufgekommen ist beim Bundesverfassungsgericht, das lag auch an ein paar Journalistinnen und Journalisten, die unter anderem die Verfassungsbeschwerde eingereicht haben. Was bedeutet das für deren Arbeit?
Für jeden einzelnen Kläger muss man sagen, nichts. Das war ja nur jeweils die Befürchtung, man könnte in das Netz geraten. Wir wissen nicht, ob irgendeiner davon in dem Netz war. Das werden wir auch nie und das werden die auch nie erfahren. Es ist auch weiterhin so, es dürfen nicht nur Journalisten kontrolliert werden, sondern es darf sogar gezielt nach bestimmten Informationen von Journalisten gesucht werden. Nur muss eben abgewogen werden. Das ist ein irrer Eingriff wegen deren Gefährdung, wegen der Gefährdung deren Quellen, wegen Gefährdung der Pressefreiheit. Und deswegen geht es eben nur, wenn es überragend wichtige Güter für die Gemeinschaft sind. Das heißt, da wird nochmal klar, worum es in diesem Urteil eigentlich geht. Es geht um Verhältnismäßigkeit, es geht um gute Begründung, es geht um Kontrolle. Es geht nicht darum, dass im wirklich begründeten Einzelfall dem BND was verboten würde.
Wie sind die Reaktionen heute auf dieses Urteil?
Eigentlich sehr gelassen bis erfreut. Es haben wenige jetzt irgendwie Sorgen geäußert. Helge Braun, Chef des Kanzleramts, hat gesagt, wir wollen ja, dass alles rechtsstaatlich zugeht. Das wollen wir auch vom BND. Armin Schuster, CDU, sehr sicherheitsaffin, Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums, hat gesagt, kriegen wir hin. Und eine Sache ist noch sehr wichtig, nämlich bei der Zusammenarbeit mit anderen Geheimdiensten. Das betrifft vor allem die NSA, die bisher ja sehr viele Suchwörter einfach an den BND weitergegeben hat. Der hat das bisher kontrolliert, muss das aber sehr viel besser kontrollieren in Zukunft. Und da hat Schuster gesagt, gut, da ist der BND wichtig genug, dass die NSA auch wirklich da das Kreuz haben wird, das plausibel zu machen, was sie wirklich haben will. Die Opposition, Konstantin von Notz von den Grünen, André Hahn von der Linkspartei, haben sich sehr bestätigt gefühlt und haben besonders betont, dass sie darauf achten werden, dass die Kontrolle besser wird.
Das Bundesverfassungsgericht kippt die bisherige BND-Abhörpraxis von Ausländern im Ausland. Hintergründe aus Berlin von Gudula Geuter.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Folgende Situation am Wochenende passiert in Polen. Ein Song wird an die Spitze einer Hörer-Chartshow gewählt von den Radiohörern und Radiohörerinnen des Senders Trójka. Kurz darauf erklärt der Sender bzw. der Chefredakteur des Senders, diese Abstimmung sei manipuliert gewesen. Alle Hinweise auf den Song und die Chartliste verschwinden, auch im Netz. Das kann passieren, dass so eine Abstimmung vielleicht tatsächlich mal manipuliert wird. Allerdings ist dieser Song, der da an die Chartspitze gewählt wurde, ein regierungskritisches Lied. Darin wird Jaroslaw Kaczynski, der Chef der Regierungspartei PiS, kritisiert. Das hier ist der Song.
Zamknięte cmentarze to na skutek zdarzeń ostatnich tygodni, ostatnich wydarzeń. Na łańcuchy patrzę, ocieram łzy, tak jak i ty.
Kazik heißt der Sänger. Florian, du kannst Polnisch. Was singt Kazik da, bitte?
Ja, er singt, dass die Friedhöfe geschlossen sind wegen der jüngsten Ereignisse. Damit meint er das Coronavirus und die Maßnahmen dagegen. Und er singt, wir schauen auf die Ketten an den Toren. Die Tore sind verschlossen, haben Tränen in den Augen. Aber dann, Plötzlich öffnen sich die Tore komischerweise. Er kann seinen Augen nicht trauen, läuft hin. Und die Sicherheitsleute, die Nacken, wie er sie nennt, die Karki, schreien Stopp. Und das sind eben die Sicherheitsleute von Jarosław Kaczynski, dem Vorsitzenden der Regierungspartei PiS, der eben doch auf den Friedhof darf. Und daher dann auch der Titel des Songs, Twój ból jest lepszy niż mój, dein Schmerz ist scheinbar besser als meiner, ist also mehr wert als meiner. Du darfst auf den Friedhof und deine Angehörigen besuchen und ich darf's nicht.
Florian Kellermann ist unser Korrespondent in Warschau. Florian, also wurde dieser Song tatsächlich zensiert oder was weiß man bis jetzt?
Ja, also davon gehen zumindest alle aus, die diese ganze Sache kommentiert haben und ja auch bis in die Regierungskreise hinein. Es ist ja so, dass der Song sehr kritisch ist gegenüber der Regierungspartei PiS. Ich habe schon gesagt, Jarosław Kaczynski, er dürfte eben am 10. April auf den Friedhof und zum Grab seines Zwillingsbruders an dessen Todestag. Jetzt sagt der Radiosender Trojka, nee, das mussten wir so machen. Wir mussten die Internetseite schließen und die ganze Sache abblasen, also diese Chartshow, diese Hitparade, weil sie manipuliert worden ist. Aber diese Erklärung kommt jetzt eben sehr spät und es gehen eben alle auch davon aus, dass weil das öffentliche Radio unter dem Kuratel der PiS-Regierung steht, dass es eben sich hier auch um eine Zensur handelt. Und deswegen gab es eben auch diese große Diskussion über diesen Vorfall.
Aber mal ganz ehrlich, was kann denn aus Sicht der polnischen Regierungspartei so bedrohlich sein an so einem kleinen Lied?
Ja, es geht hier um ein für Jarosław Kaczynski sehr wichtiges Thema. Also das ist sozusagen das, was ihm am persönlichsten gegangen ist in den vergangenen Jahren. Überhaupt das große Drama seines Lebens, die Tragödie, der Tod seines Zwillingsbruders. Und wenn damit irgendwie, man hat es ja auch gehört in dem Lied, dass das schon in so einem auch ziemlich ironischen Tonfall gehalten ist. Da kann man sich schon vorstellen, dass da dann ein Anruf gekommen ist zum Radio. Also dieses Lied bitte nicht mehr spielen, dieses Lied darf nicht auf Platz 1 stehen, weil es eben die Gefühle verletzt von Jarosław Kaczynski. Und er ist einfach der mächtigste Mann im Staat, obwohl er nur ein einfacher Abgeordneter ist. Aber als Chef der Regierungspartei hat er im Hintergrund die Fäden in der Hand.
Sein Bruder, sein Zwillingsbruder, war damals bei dem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Jetzt hat der Moderator der betroffenen Radiosendung auch schon seinen Rücktritt erklärt. Was für Reaktionen gibt es sonst noch auf diesen Vorfall? Außer, dass 6,5 Millionen Menschen es mittlerweile bei YouTube wenigstens dann angehört oder angeschaut haben.
Ja, auch zahlreiche Musiker haben sich solidarisch erklärt mit Stasik, haben gesagt, sie wollen jetzt nicht mehr im öffentlichen Radio gespielt werden. Auch wenn das dann letztendlich dazu führt, dass sie weniger verdienen, weil sie dann eben ja keine Tantiemen mehr bekommen. Sie haben sich dazu auch geäußert und haben Clips aufgenommen. Ein Musiker hat auch einen Gegenclip nochmal aufgenommen, indem er das Ganze mit einem anderen Lied thematisiert. Auch in der Politik hat das Wellen geschlagen. Klar, die Opposition sagt, hier haben wir Zensur, wie im kommunistischen Polen. Und sie sieht auch gleich Munition im Wahlkampf, der immer noch herrscht vor der Präsidentenwahl. Der Kandidat der Opposition will das also auf jeden Fall rausbringen. Aber auch die Regierung hat sich damit beschäftigt. Der Ministerpräsident Morawiecki hat Kaczynski verteidigt. Es sei eben wichtig gewesen, dass er auf dem Friedhof war. Der Kulturminister dagegen hat gesagt, nee, so darf man es nicht machen. Jeder hat bei uns das Recht, seine Meinung frei zu äußern. Und das gilt besonders für Künstler.
Ein regierungskritischer Song, der aus einer polnischen Hörer-Chartshow einfach so wieder verschwindet. Zensur, heißt es bei den Kritikern. Hintergründe aus Warschau von Florian Kellermann.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.